Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Kontext. Es vergeht keine Woche, in der nicht koptische Christen in Ägypten verprügelt oder getötet werden. Ebenso im Irak, wo chaldäische Christen getötet oder vertrieben werden. Ist der Islam christenfeindlich oder stecken ganz andere Gründe hinter diesen Übergriffen? Wie geht es überhaupt den ältesten christlichen Gemeinschaften, den Christen des Orients? Diese Frage erörtere ich mit dem Leiter des Islamwissenschaftlichen Instituts der Universität Bern, mit Reinhard Schulze. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Heule. Was ist da eigentlich los in der islamischen Welt?
In der islamischen Welt erleben wir in den letzten 10 Jahren einen zunehmenden Prozess der Konfessionalisierung,
sagt Reinhard Schulze. Die Konfessionalisierung ist also ein genereller Trend in den islamischen Ländern zwischen Indonesien und Mauretanien. Was ist genau gemeint mit dieser Konfessionalisierung?
Also religiöse Zugehörigkeiten bekommen politische, öffentliche Bedeutung und auch innerhalb der Gemeinschaften wird plötzlich die Religion als ein Merkmal identifiziert, woran man Freund und Feind versucht zu unterscheiden. Dass das automatisch sich auch auf die Christen bezieht, liegt in der Natur der Sache, weil es eben doch relativ starke christliche Minderheiten in vielen arabischen Ländern gibt, sodass die konfessionelle Grenzziehung sich automatisch dann auch auf die Grenze zwischen Muslimen und Christen erstreckt.
Man kann also nicht von einer gezielten Christenverfolgung sprechen. Die Christen sind eher die Opfer einer Art Kollateralschadens. Dem Islam wird größere politische Bedeutung zugemessen und was dieser Bewegung im Wege steht, erleidet Schaden. Wenn wir uns über die Probleme der Christen beugen, wenn wir von der Verfolgung der Christen hören, befällt uns mitunter ein unwohles Gefühl. Denn ist es nicht die christliche Welt, die andere Welten, die andere Bevölkerungsgruppen kolonialisierte? Ist es nicht zum Beispiel jetzt ein bekennender Christ, der amerikanische Präsident, der im Namen des Christentums im Irak in einem muslimischen Land Krieg führt? Es geht in dieser Sendung nicht darum, für oder gegen eine Religion Stellung zu beziehen. Es geht weniger um Religion als um Minderheiten. Es geht um die Menschen, die ein Recht darauf haben, ihren Glauben zu praktizieren, wo auch immer sie leben.
Unser Blick ist sehr stark natürlich auf die Situation der Christen in der islamischen Welt hin ausgerichtet. Aber wenn man schaut, der Konfessionalisierungsprozess betrifft ja vornehmlich die innerislamische Situation, etwa den Konflikt zwischen sich nun schiitisch und sunnitisch definierenden Gruppen im Irak, der ist ja sehr viel blutiger, sehr viel manifester. Oder der Konflikt zwischen Turkmenen, die sunnitisch sind, und sunnitischen Arabern, etwa im Irak. Wenn in Mosul Bomben explodieren gegen turkmenische Einrichtungen, dann sind das sehr viel stärkere und sehr viel augenscheinlicher Konflikte als auf die Christen bezogen. Natürlich sind die Christen in den Konflikt mit einbezogen. Sie stehen nicht mehr neutral, sie sind nicht mehr außerhalb der ganzen Konfessionalisierungsprozesse angesiedelt, sondern bilden einen Teil des gesamten Konfliktgefüges, etwa im Irak oder wie wir besonders gut kennen aus dem Libanon.
Wenn wir das geschichtlich ansehen, so etwa im Jahr 0 beginnt das Christentum in Jerusalem, breitet sich dann im ganzen Vorderen Orient aus. Dann ums Jahr 500 schon die großen ersten Konflikte, wo man sich um die Natur Gottes streitet, um die Dreifaltigkeit, wie das jetzt genau funktioniert, die drei untereinander, wie die Herkunft und die Macht da verteilt ist. Und dann eigentlich mit der Geburt des Islam ist da schon eine getrennte Christenheit. Wie beginnt dann das Zusammenleben miteinander mit dem jungen Islam und dem schon 600, 700 Jahre alten Christentum?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil die frühen Muslime konfrontiert waren mit einer sehr komplexen christlichen Situation. Es war ja nicht eine bestimmte Form der Konfession, die vertreten worden ist, sondern es gab eine sehr, sehr heterogene Form. Und frühe Muslime haben immer den innerchristlichen Streit beobachtet und festgestellt, dass die Christen gar nicht eine Gemeinschaft darstellen, sondern eine sehr, sehr zersplitterte Gemeinschaft, die sich über Dinge streiten, die sie nicht nachvollziehen mochten, etwa die Frage der Natur Christi und solche Dinge. Und insofern war das immer eine sehr heterogene Religionslandschaft für die Muslime, was sich als Christentum darstellte, sodass schon früh unterschieden wurde zwischen den Christen, die ihnen näher stehen, und jenen Christen, die weiter weg sind. Und die weiter weg stehenden Christen, das waren dann vor allen Dingen die später dann nach dem großen Schisma auf Rom bezogenen Christen, während die orthodoxen Christen, also nach dem Schisma, sehr viel mehr mit der arabischen, islamischen Tradition in Beziehung gesetzt und gebracht worden sind. Also externe Christen, interne Christen. Und das war dann schon eine unterschiedliche Welt, die auch von den Muslimen wahrgenommen wurde.
Reinhard Schulze spricht das große Schisma an, die Trennung von Ost- und Westkirche, also orthodoxe und lateinische Kirche. Eine Trennung, die ins Jahr 1000 gelegt wird, aber als ein Prozess gesehen werden muss, der über Jahrhunderte dauerte. Schon vorher, schon früher gab es bedeutende Trennungen, etwa zwischen jenen Christen, die in der Person Christi nur eine göttliche Natur sahen, die Monophysiten, und damit jenen widersprachen, die an eine Doppelnatur Christi glaubten, also an eine göttliche und menschliche Natur. Der Streit um die zwei Naturen in der einen Person Christi war zwar auch theologisch, aber vor allem kirchenpolitisch und politisch motiviert. Ebenso verheerend für die Einheit der Christen wirkte sich der Streit um die Position des Heiligen Geistes in der Dreifaltigkeit aus. Aber auch da ging es schließlich nicht primär um Theologie, sondern um handfeste Machtinteressen. Trotz dieser Zerrissenheit war damals die Welt, die wir heute als die islamische Welt ansehen, eine mehrheitlich christliche Welt.
Also die Christen bildeten in der islamischen Welt sicherlich bis ins 10. Jahrhundert die Mehrheit, bevölkerungsmäßig. Syrien, Ägypten, Nordafrika, vor allen Dingen Tunesien, das waren sicherlich mehrheitlich christliche Gemeinschaften. Und die Muslime bildeten halt mehr oder weniger die Staatselite ab, die Verwaltungselite ab, obwohl auch in der Verwaltungselite sehr viele Christen mit engagiert gewesen sind. Also die Herrschaftselite war sicherlich islamisch. Und der eigentliche Prozess der Islamisierung, sodass die Muslime zur Mehrheitsgesellschaft wurden, der begann im 11., 12., 13. Jahrhundert, in der Zeit etwa der Kreuzzüge. Das war so der Höhepunkt der innergesellschaftlichen Veränderung. Da spielte sicherlich auch eine Rolle, dass für Christen es dann doch attraktiver war, gemeinsam mit den muslimischen Gemeinschaften so etwas wie eine Gemeinde zu bilden und nicht mehr aufgrund der steuerlichen und politischen Differenz, die bis dato existierte, so etwas wie ein Leben neben den Muslimen zu führen.
Also aus der Kreuzfahrerzeit ist ja auch bekannt, dass die Kreuzfahrer Christen massakriert haben, orientalische Christen.
Ja, das wurde auch von Muslimen immer wieder ganz erstaunt beobachtet. Also es gibt Autoren, die schreiben, die Christen sind des Christenfeind. Also sie sind nicht der Muslimefeind, sondern sie sind immer nur der Christenfeind. Und insofern hat man das dann schon etwas erstaunt beobachtet, dass vor allen Dingen dann mit dem Lateinischen Kaiserreich, also mit der Zeit des 13. Jahrhunderts, eine innerchristliche, so starke Differenz existierte, dass für die Muslime im Grunde Zaungäste eines innerchristlichen Konfliktes blieben.
Wie sieht das in der Theologie des Islam aus, das Verhältnis zu den anderen Religionen, insbesondere zu den Christen, und wie hat sich das in der Praxis ausgewirkt?
Das Erstaunliche ist ja, die islamische Theologie ist ja sehr stark auf Rechtsnormen hin ausgerichtet. Das heißt, sie erkannte in den Christen schon eine Minderheit, rechtliche Minderheit mit Rechten und Pflichten an. Das ist also eine Situation, die für andere Religionsgemeinschaften ungewöhnlich ist, weil normalerweise andere Religionsgemeinschaften, die ihre Minderheiten ausgrenzt oder gar keinen rechtlichen Status zuweist. Das ist das Erstaunliche, dass das geschehen ist. Es ist niemals die Situation der vollkommenen Rechtsgleichheit gewesen. Also Rechte ja, Pflichten ja, aber nicht die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie die Muslime, sondern es waren eben eher Menschen, die dem Prinzip der Schutzbefohlenheit unterworfen waren. Das heißt, sie bekamen Schutz und mussten dafür zahlen. Aber eine Rechtsgleichheit war sicherlich weder die Absicht noch die soziale Praxis innerhalb der islamischen Tradition.
Also etwas salopp gesagt, das Katzentischchen für die Christen, aber nicht physische Vernichtung, wie es teilweise in der christlichen Mission passiert ist.
Ja, genau. Also es ist sicherlich so, immer so gewesen, dass jemand, der einer Buchreligion angehörte, der hatte einen Rechtsschutz. Allein weil er der Buchreligion angehörte, also einer Offenbarungsreligion angehörte, er war niemals vogelfrei. Also man konnte nicht machen mit dem, was man wollte. Etwa wie es mit der frühen Judenverfolgung im 13. Jahrhundert etwa in Europa der Fall gewesen ist. Das heißt also, als Christ hatte man Rechte und auch einen Rechtsstatus, Erbschaft, Besitzrecht, Steuerrechte, all diese Dinge. Die sind alle gut fixiert gewesen und man hielt sich mehr oder weniger dran. Natürlich hat es auch historisch immer wieder Ausnahmen gegeben, wo sich mal ein Herrscher etwas anders den Christen gegenüber dargestellt hat. Aber vom Prinzip her war das sicherlich so, dass eher so etwas wie eine Art von innergesellschaftlicher Religionsfriede existieren musste, um auch die Wirtschaftskraft und die gesellschaftlichen Potenziale zu bewahren und zu schützen.
Mindestens zweimal ist der Westen massiv eingebrochen in den Vorderen Orient, das erste Mal mit den Kreuzzügen. Hat das etwas ausgelöst im Verhältnis zwischen Muslimen und Christen?
Gewiss, also Kreuzzüge sind ja sozusagen ein Prozess gewesen, der sozusagen nicht nur der Auszug der Christen gegen die Muslime war, sondern das ist so etwas wie ein Gesamtgefüge gewesen, wo plötzlich Religion sehr viel wichtiger geworden ist, auch für die Identität, für die Mobilisation der Bevölkerung. Das betraf sowohl die Christen wie die Muslime. Das ist erstaunlich, dass im 11., 12. Jahrhundert vor allen Dingen plötzlich Religion so wichtig wird als eine Art von Mobilisationsfaktor in den Kreuzzügen, aber auch in den Gegenkreuzzügen, in Anführungsstriche, der Muslime gegen die Christen. Da taucht plötzlich der Islam auf und da tauchen dann zum ersten Mal auch Vorstellungen auf, dass zwischen Christen und Muslimen eigentlich ein Graben existiert, eine Grenze existiert und die dann sich auch in den Gesellschaften durchzusetzen hatte.
Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, es gibt so eine Konfessionalisierung. Ist das strukturell etwas Ähnliches, was damals passiert ist, was wir jetzt wieder erleben?
In der Kreuzzugzeit sicherlich nicht. Wir kennen den Konfessionalisierungsprozess ja vor allen Dingen aus dem 16., 17. Jahrhundert in Mitteleuropa, wo das Prinzip sich durchsetzte, dass eine Religionsgemeinschaft Anspruch auf ein Territorium erhebt. Und dieses Territorium dann ausschließlich von denen zu bevölkern sein soll, die mit dieser Konfession einhergeht.
Cuius regio, eius religio.
Sozusagen. Und dieses Prinzip setzt sich jetzt auch in der islamischen Welt durch, in diesem, man nennt es ja, zweiten Konfessionalisierungsprozess, den wir zurzeit erleben, wo plötzlich kleine Gebiete nur noch mit einer bestimmten Konfession ausgestattet sein dürfen. Etwa in Bagdad ein Stadtteil, das ist dann schiitisch, ein anderer Stadtteil ist dann sunnitisch oder ein dritter Stadtteil ist halb gemischt. Aber die Territorialität spielt eine zunehmend wichtige Rolle in dem, was Religion noch trägt. Und das ist sicherlich ein Prozess, der heute viele, viele islamische Gemeinschaften betrifft.
Einen zweiten Einbruch hat es gegeben, nicht von der Religion, aber doch vom christlichen Westen mit dem Prozess der Kolonialisierung, der Nationalisierung.
Ja, vor allen Dingen etwa ab 1810, 1820 mit dem Beginn der protestantischen Mission und dann später der katholischen Mission in der islamischen Welt. Das ist ein Prozess gewesen, der ja auch von Muslimen sehr stark beobachtet wurde am Anfang. In den ersten 50 Jahren bis 1860 nahm man das noch zur Kenntnis. Es war also keine große Abgrenzung gegenüber den Missionaren damals noch zu verspüren. Aber zunehmend wird dann das von Muslimen als Problem identifiziert, dass also die Kolonialmächte parallel zu ihrer Expansion auch gleichzeitig teilweise massiv missionarisch vorgegangen sind und innerhalb der zu kolonisierenden Gesellschaften Verbündete suchten, die ihren missionarischen Ansprüchen entsprachen. Und das ist sicherlich dann ab den Mitte des späten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein Politikum geworden.
Und da muss ja auch eine Identifizierung der Religion mit dem Westen verbunden worden sein, die immer noch jetzt vorherrscht.
Ja, das begann aber etwas spät. Das begann nach dem Krimkrieg, also in den späten 50er, Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, wurde im Rahmen der ganzen europäischen Politik, der arabischen Welt gegenüber, der islamischen Welt gegenüber, immer mehr die Vorstellung aufgebracht, dass die Europäer auch Religion als ein politisches Mittel einsetzen, also Religionspolitik betrieben. Und das stimmt auch. Sie haben Religionspolitik gemacht, sodass dann die Grenze zwischen europäischen Interessen und religiöser Interpretation aus muslimischer Sicht sehr stark aufgehoben wurde. Also es wurde dann vielfach gesagt, europäische Politik ist Religionspolitik im Sinne des Christentums. So wurde es dann wahrgenommen. Und es gibt dann einige historische Beispiele dafür, die gern zitiert werden, um zu zeigen, dass das tatsächlich so auch gewesen ist.
Den Islam, den gibt es ja nicht, der ist unterschiedlich je nach Region. Ich würde gerne einigen Ländern mal nachgehen. Wir haben schon vom Irak gesprochen. Unter Saddam Hussein gab es große Religionsfreiheit für die Christen. Sein Vizepremier Tariq Aziz war ein Christ. Das sind traditionellerweise die Chaldäer, die da zu Hause sind. Und jetzt bricht da etwas los.
Also es ist sicherlich so, dass die Christen, also die chaldäischen Christen im Irak, nach dem Sturz von Saddam Hussein die Last zu tragen hatten, dass sie verdächtigt wurden, als christliche Partei Saddam Hussein gestützt zu haben. Was so niemals sagbar ist, aber es wird so interpretiert. Und in einer Welt wie im Irak, wo im Grunde nur noch über Religion als politische Ordnung gesprochen wird, ist es dann automatisch, dass dann diejenigen, die die Saddam Hussein-Institutionen unterstützt haben, auf ihre Christlichkeit zurückgeführt werden. Und dann wird gesagt, es wart ihr als Christen, die ihr Saddam Hussein gestützt habt. Tariq Aziz ist ein Beispiel dafür. Vor allen Dingen von schiitischen Gemeinschaften wird das im Augenblick sehr stark propagiert, obwohl gleichzeitig wieder gesagt wird, ja auch die Christen haben damals unter Saddam Hussein als christliche Gemeinschaft gelitten, was wiederum ausstimmt, denn auch trotz aller Freiheitsbekundungen, Kirchen durften sie auch nicht bauen. Also insofern ist das eine sehr ambivalente Situation. Sehr viele säkulare Christen haben mit dem Regime damals zusammengearbeitet, aber religiöse Christen weniger. Also insofern ist das eine sehr zwiespältige Situation gewesen.
Es ist ja interessant, dass jetzt Chaldäer zum Teil fliehen nach Frankreich oder nach Schweden, sehr viele auch, und viele auch zu den muslimischen Kurden im Land. Aber auf der anderen Seite, in der Türkei, weiß man von Kurden, die Monophysiten in der Türkei nicht dulden wollen.
Man muss schon sagen, die Christen haben keine einfache Position zurzeit. Wenn sie sich orientieren an irgendeinem Schutzherrn, sunnitischen Schutzherrn, so ist er gleichzeitig Kurde. Und gleichzeitig sind die kurdischen Gemeinschaften verdächtig, die christlichen Gemeinschaften in der Türkei, die christlich-kurdischen Gemeinschaften in den 70er und 80er Jahren quasi vertrieben zu haben. Also Loyalitäten auf der religiösen Ebene aufzubauen, ist zurzeit sehr, sehr schwierig. Auch für die christlichen Gemeinschaften. Sie finden im Grunde nicht den richtigen Loyalitätspartner zurzeit, den sie früher vielleicht gehabt haben. Im Irak waren es primär die sunnitischen Muslime, die christlichen Muslime mehr oder weniger als Loyalitätspartner anerkannt hatten. Und das ist sicherlich heute gerade nicht mehr der Fall. Also der Verlust von Loyalitätspartnern ist für die Christen wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt. Im Libanon haben sie es anders. Da haben sie immer noch diese Konstellation, dass also Christen und Schiiten beispielsweise Bündnisse eingehen. Bestimmte Teile der christlichen Gemeinschaften machen das gerne, sodass da noch die Loyalitätsbeziehungen funktionieren. Aber im Irak funktionieren sie einfach nicht mehr.
Im Libanon, die Maroniten, die das machen, die haben aber gleichzeitig dann auch sich einen sehr schlechten Ruf erworben mit dieser Phalange, die zum Teil dann auch im Dienste der israelischen Besatzungsmacht war, verantwortlich gemacht wird für die Massaker von Shabra und Shatila, die Ariel Sharon angelastet werden, aber sie haben das ausgeführt.
Ja, aber das spielt heute Gott sei Dank nicht mehr so eine große Rolle. Also zwar ist die Erinnerung an Sabra und Shatila noch da, an die Massaker und auch an die christliche Politik der Maroniten damals, aber es ist nicht mehr so gegenwärtig. Erstaunlicher wird kommentiert, dass die christlichen Gemeinschaften eigentlich gar nicht mehr als christliche Gemeinschaften insgesamt auftreten, sondern sie sehr stark differenziert sind. Und dort gibt es eben christliche Gemeinschaften, die sich sehr, sehr stark mit den Schiiten verbünden, andere, die sich mit den Drusen verbünden, andere, die sich wiederum mit den Sunniten verbünden. Und diese heterogene Situation zeigt sehr, sehr stark, dass sicherlich auch die politische Zuordnung der christlichen Gemeinschaften in der arabischen Welt nicht klar gegeben ist, sondern sie ist sehr, sehr abhängig von den lokalen Bedingungen und lokalen Situationen.
Ist der Libanon ein Sonderfall, dass hier diese Konfessionalisierung nicht in diesem Ausmaß funktioniert?
Es ist sicherlich ein Sonderfall, weil der Libanon über Jahre hinweg Erfahrung mit der Konfessionalisierung hatte und jetzt zunehmend drauf ist, also diesen Prozess zurückzufahren. Also die Eliten versuchen schon, der Konfessionalisierung entgegenzuwirken und entwickeln so etwas wie ein überreligiöses, transreligiöses Interesse. Das ist im Augenblick markiert mit der Grenze pro Syrien gegen Syrien. Dann spielt Religion plötzlich nicht mehr so eine entscheidende Rolle, wie es noch etwa in Zeit des Bürgerkrieges der Fall gewesen ist.
Ein interessanter Fall ist auch die Türkei mit dem Vertrag von Lausanne, glaube ich 1937, hat man der Türkei eine sozusagen ethnische Säuberung erlaubt. Die Griechen wurden da entfernt, aber es wurde festgeschrieben, dass sie die Orthodoxen zu respektieren hätten. Das machen die offenbar, aber andere Konfessionen haben da Probleme. Die römischen Katholiken zum Beispiel dürfen keine Priester ausbilden und so fort. Das ist interessant für einen grundsätzlich deklariert laizistischen Staat.
Ja, als laizistischer Staat steht er im Widerspruch zu dem Vertrag von Lausanne. als laizistischer Staat dürfte er gar keine Minderheiten kennen, weil ein laizistischer Staat kennt wie in Frankreich per Definition keine Minderheit. Alle Bürger sind gleich. Minderheit würde bedeuten, dass der laizistische Staat die Differenz auf religiöser Ebene anerkennt. Das sollte die Türkei von ihrem klassischen Selbstverständnis her nicht tun, aber sie tut es ja. Sie hat die jüdische Gemeinde anerkannt, die armenische Gemeinde anerkannt und die orthodoxe Gemeinde anerkannt. Und insofern ist dann doch schon eine Minderheitenpolitik gegeben, auch den Christen gegenüber, aber die, die nicht anerkannt sind, die also sozusagen im laizistischen Bewusstsein gar nicht existieren, die erhalten keinerlei Förderung. Und das sind dann die katholischen Christen und was es alles noch so gibt. Die sind also dann außerhalb dieses staatlichen Schutzes und werden auch gar nicht gefördert oder unterstützt.
Nochmals anders ist die Situation zum Beispiel in Saudi-Arabien. Aber da geht es weniger um einheimische Christen, sondern die Christen, das sind dann mehr oder weniger eingewanderte Fremdarbeiter, Touristen und so fort.
Ja, sowohl als auch. Man vergisst gern die Christen von Najran, also im Südwesten von Saudi-Arabien, die immer noch über eine gewisse Tradition verfügen und auch über eigene christliche Bauten verfügen. Die leben da. Man nimmt die gar nicht mehr groß zur Kenntnis. Die andere Ebene sind natürlich die Einwanderer, das sind die europäischen Einwanderer meist, die dann die christliche Tradition jetzt nach Saudi-Arabien bringen. Und Saudi-Arabien ist ein Sonderfall, weil es das einzige wirkliche arabische Land ist, das die Ausübung einer nicht-muslimischen Religion unterbindet. Aber auch nicht der Doktrin Saudi-Arabiens entsprechender muslimischer Traditionen, also nicht nur christlicher, sondern auch innerislamischer Differenz verhindert.
Die Kopten, eine sehr, sehr alte Gruppierung, vor allem in Ägypten. Was ist da der Grund des Konflikts mit den Muslimen?
Die Kopten sind sicherlich dadurch in einer schwierigen Situation, weil sie schon seit jeher die Mittelstandsgesellschaft in Ägypten dargestellt hatten. Also sie waren weniger auf der bäuerlichen Ebene noch auf der herrschaftlichen Ebene repräsentiert, sondern sie waren die Mittelstandsebene, waren Verwaltungsbeamte, Steuerbeamte. Und in dem Bereich waren sie sozial aktiv. Und das ist der Mittelstand in Ägypten, war immer eine Gemeinschaft, wo der Druck von zwei Seiten auftrat. Nämlich die Bauern, die sagten, wir lassen uns nicht von den Steuereinnehmern erpressen. Und der Staat sagte, die Steuereinnehmer bringen uns zu wenig Geld. Sodass die Kopten, die diese Position innehatten, immer zwischen zwei Extremen sich bewegten. Und das hat den sozialen Druck auf die koptischen Gemeinschaften immer ungeheuer stark gemacht. Und das wirkte sich dann auch aus in bestimmten Konfliktsituationen. Gleichzeitig haben wir in Ägypten die Situation, dass Muslime und Kopten die gleichen kultischen Praktiken haben. Also sie haben die gleichen Verehrungsorte, sie gehen zum gleichen Heiligen, um sich dort irgendeinen Segen abzuholen. Sie begehen sogar die gleichen Feste teilweise in Oberägypten, sodass da die Differenz zwischen Kopten und Muslimen gar nicht mehr so deutlich erkennbar ist. Also es gibt sehr stark einerseits eine Interaktion und auf anderer Seite eine Differenzbildung in den Religionsgemeinschaften in Ägypten. Und das ist sicherlich eine sehr spezielle Situation.
Ein Sonderfall auch Palästina. Bei der Geburt der PLO war das eine eindeutig laizistische Organisation. Das war da ganz klar. Stimmt der Eindruck, dass das immer mehr eine muslimische Organisation wird und dass, wenn es einmal ein Palästina gibt, dass das eine muslimische Republik sein wird?
Eigentlich ist ja die politische Szene in Palästina geprägt durch die alten Familien, die sind muslimisch, die großen Familien, der Shashibi, wie sie alle heißen, und auf der anderen Seite die christlichen städtischen Eliten, arabischen Eliten. Und diese christlichen Eliten haben großen Anteil beim Aufbau der ganzen Institutionen der PLO, später der Fatah und dann der PLO gehabt. Vor allen Dingen waren sie teilweise sehr radikal, nicht? Also die radikalen palästinensischen Organisationen, die Volksfront zur Befreiung Palästinas oder die anderen Splitterorganisationen.
George Habash,
Naif Hawatmeh. Das sind alles Christen gewesen und haben sich auch immer in ihrer christlichen Tradition gesehen, auch wenn sie als Kommunisten dann aufgetreten sind. Aus muslimischer Sicht erschienen so die Christen immer als die radikalen Palästinenser. Und diese Radikalität äußerte sich dann auch vielfach bei Christen, die aufgrund von politischen Bedingungen oder persönlicher Überzeugung zum Islam übergetreten sind. Da gibt es dann Leute wie Munir Shafiq heute in Palästina, also ein Christ, der zum Islam übergetreten ist und heute der vehementeste Verfechter des Dschihad-Gedankens in Hamas ist. Also ein Christ, der nahtlos zu Hamas übergegangen ist. Das zeigt, wie fluktuierend die Grenzen eigentlich sind zwischen Religionsgemeinschaften in Palästina. Und sie spielen eigentlich bei der Identifikation zurzeit keine wirklich große Rolle. Also ob jetzt in Hamas Christen sind, und das gibt es, also genügend palästinensische Christen, die in Hamas mitarbeiten, oder ob jetzt Muslime in christlichen Organisationen mitarbeiten. Die Grenzen verschwimmen dort sehr stark. Und da spielen sicherlich ganz andere politische Ordnungsfaktoren im Augenblick eine Rolle. Ob das immer so sein wird, da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Es könnte durchaus sein, dass ein Konfessionalisierungsprozess auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft irgendwann mal stattfindet, sodass dann Grenzen zwischen Muslimen und Christen und innermuslimischer Gemeinschaften zu beobachten sein werden.
In zwei Ländern, die sehr unterschiedlich sind, ein Königreich und eine Diktatur, sagen wir mal, also in Syrien und Jordanien, gibt es eine sehr große Religionsfreiheit für Christen.
Deshalb auch, weil erstens Syrien und Jordanien die Länder sind, wo die christliche Tradition am tiefsten verankert ist, aus der Geschichte heraus. Das sind Länder, wo einfach auch aus muslimischer Sicht immer Christen waren. Also es gehört wie der Zucker zum Kaffee. Andererseits muss man sehen, dass gerade Syrien ein Land ist, das eine sehr, sehr, sehr komplexe Religionslandschaft hat. Das heißt, die Christen bilden nur einen Teil einer sehr, sehr unterschiedlichen Form von religiöser Praxis. Und in dem Maße, wie je stärker die Heterogenität da ist, desto sicherer sind auch christliche Gemeinschaften sozial verankert.
Die Familie Assad ist ja weder sunnitisch noch schiitisch, sondern alevitisch, eine kleine Minderheit im Land.
Entstammt sogar einer Splittergruppe der alevitischen Gemeinschaften wiederum ab. Das ist also noch radikaler. Daneben haben sie ismailitische Gruppen, also sehr gnostische Gemeinschaften. Sie haben sehr viele christliche Gemeinschaften in Syrien. Ja, nicht nur eine, sondern ich glaube, es sind 8 oder 9 christliche Denominationen, die dort organisiert sind. Sie haben Reste von alten schiitischen, 12er-schiitischen Gemeinschaften. Sie haben wahhabitische Gemeinschaften. Sie haben eigentlich das gesamte Religionsspektrum dort. Und diese Vielfalt von religiöser Kultur schafft eine Landschaft, die es sicherlich für Religionsgemeinschaften einfacher macht, dort sich einzunisten und zu überleben. Das trifft dann sowohl Muslime wie Christen.
Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Bern. Der Rundgang durch die islamischen Länder wäre natürlich noch fortzusetzen. Wir haben nur einige Staaten herausgegriffen und stellen fest, dass der Status der Christen je nach Land sehr verschieden ist. Je nach Land wird auch ein anderer Islam gepflegt. Aber insgesamt geht es in den meisten muslimischen Ländern den Christen gelinde gesagt nicht gut. Müsste man darüber nicht mehr zum Beispiel vom Papst hören oder vom Ökumenischen Rat der Kirchen? Oder müsste das nicht die Zivilgesellschaft viel mehr beunruhigen? Geht es über das Schicksal der Einzelnen hinaus nicht um bedrohte Minderheiten?
Ich denke, es ist eher eine Frage der öffentlichen Meinung, der öffentlichen Anschauung und weniger der religiösen Institutionen. Also ob es jetzt die katholische Kirche ist, ob es der Ökumenische Rat ist, wer auch immer. Die mögen ja ihre Interessen dort ausspielen. Aber wichtiger ist es, dass auch in der öffentlichen Meinung im Westen anerkannt wird, die christliche Tradition ist nicht nur eine europäische Tradition. Die christliche Tradition ist auch eine orientalische Tradition und hat sehr viel Erfahrung im Umgang mit nicht-christlichen Gemeinschaften, mit muslimischen, mit jüdischen Gemeinschaften. Und diese Erfahrungen sind eigentlich für uns sehr wichtig, sie kennenzulernen und auch mit denen dann in einen Dialog zu treten und sagen, welche Lebenssituationen gibt es eigentlich für Christen in solchen komplexen religiösen Landschaften, wie sie im Orient existieren. Und diese Erfahrung aufzugreifen und gleichzeitig auch so etwas wie eine Art von Interesse aufzubauen über das Schicksal dieser Gemeinschaften, erscheint mir für die öffentliche Meinung, gerade in Europa, von großer Bedeutung zu sein.
Das war Reinhard Schulze. Er lehrt Islamwissenschaften an der Universität Bern und leitet das Islamwissenschaftliche Institut. Im Gespräch mit Martin Heule erörterte er die Situation der orientalischen Christen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.